Hey Jona, weißt du eigentlich, wer der König von Deutschland ist?
König? Du meinst jetzt nicht Friedrich Merz, oder Sophie?
Nee, der Friedrich, der ist es nicht. Das ist jemand mit ein bisschen mehr Taktgefühl.
Okay, verstehe. Da muss es jemand Freshes sein, vielleicht aus der Musikszene.
Ey Jona, du bist nicht nur super mega hübsch, du bist auch noch super mega intelligent. Denn heute können wir den lieben Echo Fresh bei uns in unserem Gemischtwarenladen begrüßen.
Und bevor es losgeht, ich muss einmal das Licht anmachen. So, ich mache das Open-Schild an. Und damit
endlich leuchtet es. Open and welcome in unserem Gemischtwarenladen.
Herzlich willkommen zum Gemischtwarenladen. Das ist unser Podcast, in dem wir jede Folge mit einer Person über ihre Migra-Geschichte sprechen wollen. Ein Format von Migras, die checken, für Migras, die checken und alle, die checken wollen. Ich bin Ione.
Ich bin Sophie.
Und ich bin Nicole.
Und heute feiern wir Eröffnungsparty.
Yes!
Gemischtwarenladen.
Der Podcast.
Es ist uns eine Ehre, heute eine wirkliche Rap-Legende bei uns begrüßen zu dürfen. Echo Fresh, willkommen in unserem Gemischwarenladen.
Herzlich willkommen.
Schön, dass
Danke
du da
für den
bist.
Netten Empfang. Sehr nett. Ich habe schon Kaffee hier bekommen und alles. Sehr cool.
Du bist ja schon seit 25 Jahren in diesem Business. Und du hast angefangen mit, wie wir schon erwähnt haben, der Track König von Deutschland, der damals auf Platz 15 der Charts kletterte. Du hast damals einen Plattenvertrag bekommen, was ja in deinem Alter und zu der Zeit was unnormal krasses war. Du hast über 1 Million CDs und Platten verkauft. Und du hast ein eigenes Label. Wie sah denn aber der Step aus? Nimm uns mal mit, wie hat es bei dem kleinen Echo Fresh denn so angefangen?
Jetzt so, wenn du jetzt nur die Musik ansprichst, dann habe ich ja meine erste unternehmerische Tätigkeit gemacht, indem ich ein Konzert veranstaltet habe. Ich wollte unbedingt, dass der Kool Savas und die Royal Bunker Jungs bei mir auftreten. Damals habe ich in Mönchengladbach gewohnt, weil sich meine Eltern getrennt haben. Bin ich quasi aus Köln raus und mit meiner Mutter dort gewohnt. Ich habe in meinen Skateladen gejobbt, vergleichbar wie vielleicht Snipes heute, ne? Mit 14, 15. So halt Aushilfe, ne? Und war Schüler. Und ich wollte unbedingt Rapper werden. Ich konnte das gut, hatte ich das auch den Eindruck. Und ich wollte unbedingt den richtigen vorrappen. Weil damals gab es ja kein Social Media, dass du dich quasi zeigen konntest. Du musstest also über Gatekeeper gehen, so, ne? Und für mich war Kool Savas so der, den ich mir ausgesucht habe, weil der auch den gleichen Ethno-Background wie ich hatte. Ich fühlte mich mit ihm verbunden. Weil das war ja nicht wie heute, dass quasi der deutsche Hip-Hop von der Unterschicht gemacht wurde und ganz viele Ausländer das gemacht haben. Es gab gar nicht so viele Ausländer, die das gemacht haben. Im Gegenteil, es war wie ein Hobby für Leute, die sich das leisten konnten, weil du musstest erstmal das Equipment haben und so weiter. Und deswegen fühlte ich mich dem so verbunden. Da habe ich gedacht, was, es gibt noch so einen, ja, aus Berlin. Und der hat auch so cool gerappt, so super Klartext, so, ne. Und ich wollte unbedingt vorrappen. Ne? Und dann habe ich das einmal versucht in Köln, das hat irgendwie nicht geklappt, da war der auf dem Konzert, ja, habe ich nur kurz mit ihm geredet, habe ich mich aber auch schon so vorgestellt, ich mache auch Mucke, ne? Und ich bin auch Türke, ne? Also es war wirklich selten so, ne? Und dann dachte ich, nee, pass auf, der muss hierhin kommen, damit du in Ruhe dem das erzählen kannst, ne? Und ich hatte damals einen Chef, der hatte diesen Laden halt, ne? Und der hat mich da angestellt und der hat mir auch das Geld geliehen, dieses Konzert zu organisieren, ne? Weil es hat natürlich was gekostet, der Kool Savas und die waren selber underground damals noch, das hat irgendwie 800 Mark gekostet, die zu buchen, aber das war für mich damals eine Riesensache, ich hatte das Geld nicht, ne? Ja. Und so war das.
Also
ich war jung und brauchte das Geld.
Hast du dich um deinen eigenen Durchbruch sozusagen gekümmert?
Ja, völlig crazy. Wenn ich jetzt überlege, in dem Alter, ne, ich sag manchmal, ey, wie alt war ich? Also 16, 17. Ich weiß gar nicht, ob ich mir meinen Haustürschlüssel damals jetzt anvertraut hätte jetzt selber, so, ne, oder meinen Autoschlüssel, ne, weil ich war einfach ein Jugendlicher, ne. Und ja.
Ist irgendwo vielleicht auch ein Segen, wenn man so jung ist und nicht so viel drüber nachdenkt und man einfach sagt, ich mache das einfach, ich organisiere das.
Auf jeden Fall.
Ich gehe auf den zu und überdenke das alles gar nicht so.
Auf jeden Fall.
Richtig
ist das
krass,
so.
Ja.
Ohne das hätte ich das, ohne diese Leichtigkeit hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gewagt.
Ja, also jugendlicher Leichtsinn kann sich lohnen.
Safe. Ich musste im Nachhinein diese ganze Location, die hatten die alle vollgetaggt, so mit Edding und Sprühdose und so, die musste ich dann streichen. Und dann bin ich da nochmal hin, ne, und der Chef, der hat dann gesehen, wie schlecht ich das mache, hat er gesagt, komm, geh raus, ich mach das selber, ne. Ja, das war der Anfang. Und dann haben die mich eingeladen, ich habe den vorgerappt. Erstmal, die wussten nicht, dass ich rappe. Und dann, ich irgendwie in dem Kontext habe ich gesagt, dass ich gleich auch dran bin vor euch, ne, und dann meinten die, wie, du rappst auch. Und dann stand halt Kool Savas und der Markus Steiger, das ist heute so ein Hip-Hop-Journalist, der hat damals das Label da geführt. Und dann haben die mich gefragt, wie alt bist du? Ne? Die konnten das nicht glauben. Ich habe es damals immer wieder gehört. Wie alt bist du? Ich war sehr gut für mein Alter. So, ne? Ja, und dann haben die mich eingeladen, aber noch nicht irgendwas bezahlt. Ich musste mit dem Flieger von Mönchengladbach nach Berlin fliegen, um mit denen irgendwie aufzunehmen. Und das habe ich auch, da habe ich irgendwie mein Zeug verkauft, irgendwie so Spielkonsole und alles, was ich hatte, mein Hab und Gut, um mir dieses Ticket zu holen. Ne? Und ab dann war es dann okay, dann holten sie mich am Flughafen ab und dann the rest is history.
Das heißt, boah, ich stelle mir das ganz krass vor, du hast so eine große Branche, da irgendwie Fuß zu fassen, dann hast du da so ein paar Vorbilder in Deutschland, aber ja auch nur ein, zwei, die du gerade genannt hast. Was war denn so dein höheres Ziel? Hattest du größere Vorbilder, wenn man so nach Amerika guckt, wo ja schon viel mehr los war?
Also eins muss ich sagen, ich war lockerer als die, vielleicht auch wieder der jugendliche Leichtsinn. Ich fand das voll geil, zum Beispiel wie Jay-Z oder Puff Daddy, die schon so Unternehmer waren, ne? Fand ich voll geil. Oder die so andere Bands rausgebracht haben, so die auch so Features gemacht haben mit R&B. Da waren zum Beispiel die Jungs von Royal Bunker, die waren so voll straight dagegen, die waren so richtig noch underground, so rooted, so, ne? Es war wirklich sehr schwer. Ich war ja einer der ersten, der das überhaupt möglich gemacht hat, habe dafür sehr viel Hate bekommen, damals wirklich sehr viel gemobbt worden und so. Für ganz einfache Sachen, weil ich andere Mucke machen wollte, weil ich das gefeiert habe, mit Ladies zusammen Mucke zu machen, die gesungen haben und so weiter, was heute völlig normal ist, ne? Völlig normal. Das war damals noch voll hart so, die mussten da so eine Pille schlucken. Aber auch da wieder der jugendliche Leichtsinn, so, ey, das ist doch voll cool, wenn ich das in Amerika sehe. Aber es gab so eine Antipathie vom Deutschrap gegenüber dem deutschen Mainstream. Die haben es ja gehasst, also so bei RTL vorzukommen oder bei Bravo oder sowas. Das war unmöglich, nicht denkbar sozusagen. Ne? Und einer musste sozusagen das Eis brechen. Das war dann, da habe ich mich dann zur Verfügung gestellt. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht war ich einfach auch so locker, weil ich so jung war, dass es mir scheißegal war. Ne?
Woher kam denn diese Abneigung gegen den Mainstream? Kannst du das nachvollziehen?
Das ist halt so in den Hip-Hop-Roots drin. Aber ich muss dir sagen, das hängt in Deutschland auch damit zusammen. Das können wir hier ein für alle mal klären, was ich eben gesagt habe, weil das hier ein Sport für Reiche war. Ja, die kannten gar nicht diese Abgefucktheit. Für mich war das irgendwo vorzukommen. Das war life-changing für mich. Und das konnten diese Leute, sorry, dass ich das sage, das war so ein Studentensport für so Ärztesöhne. Keine Diskriminierung hier. Ich meine nur, die konnten sich gar nicht in meine Lage versetzen, ja, und haben mich dann dafür so gehatet. Alter, das war meine Rettung, so, ne? Und ich hatte auch so einen Chip on my shoulder. Ich war der Erste, wo irgendwie sowas passiert ist in meiner Familie. Ich muss das, verdammt nochmal, das ist hier Privatfernsehen, ich muss das fucking richtig machen. Ich konnte jetzt nicht verkacken, Mann. Weißt du? Ja. Und das war für mich gar kein Thema. Das war für mich alles ein Schritt voran, ne? Ja. Aber hey, so ist das nun mal. Ne? Ich glaube, heute ist das ganz anders. Heute sieht man das, diesen Aufstieg als etwas Gutes an, ne? Und als so, boah, der hat das geschafft, ne? Von nichts zu etwas. So, ne? Aber diese Story, die muss erst mal das erste Mal dann erzählt werden. Ne?
Du warst dann der Zeit auf jeden Fall einfach voraus. Ne?
Wahrscheinlich war ich in der Zeit voraus, ja.
Und dann kam ja eben dein Durchbruch. Du hast ja gesagt, dann bist du nach Berlin, Kool Savas hat dich sozusagen entdeckt.
Ja.
Du hast die Schule geschmissen und plötzlich warst du mit 19 in der Öffentlichkeit und warst auf einmal berühmt. Was hat das mit deinem Selbstbild gemacht? Hast du dich dann schon richtig krass gefühlt oder dachtest so, ey, das ist der erste Step und jetzt geht's noch weiter?
Ich war immer der Coole in der Klasse. Ich hatte nie Probleme damit gehabt. Das erste Mal, als überhaupt irgendjemand gesagt hat, nee, das geht nicht oder das ist nicht okay, war ja diese Geschichte irgendwie mit diesem Mainstream und dass der Kool Savas diese eine Single nicht wollte und so weiter, was bis heute meine erfolgreichste Single ist. Ja, das war das erste Mal, dass überhaupt mir jemand gesagt hat, nee, weißt du, ich war immer so der Influencer in meiner Klasse. Ich habe immer entschieden, was cool ist, ne, was wir hören. Ne? Also, einfach auch, weil ich mich dafür interessiert habe. So, ne? Und diese ganzen, ich immer auf dem neuesten Stand war, da gab es ja noch nicht diese Flut von Informationen, so, sondern ne, du musstest schon so ein Crack sein, dass du diese Sachen weißt. Und ich kannte immer die neuesten Trends aus Amerika und so weiter. Ja, und ich hatte, überleg mal, einen Plattenvertrag als junger Typ irgendwie an der Schule. Heute ist das gar nicht mehr so was Besonderes. So durch das ist alles so abgestumpft. Ne? Damals war das so, wie, du hast einen Plattenvertrag. Das war unmöglich. Ne?
Wie hast du dich damit gefühlt?
So cool, wie ich war. Wirklich. Ich war, das hat gepasst, ne? Weil das war eh das, was ich verkörpert hatte. So, ne? So habe ich ja auch gerappt. Ne? Das war immer total fresh. Daher kam ja auch mein Name. Ich hatte immer so die neuesten Styles da drin, so, ne? Die neuesten Marken, die neuesten Wörter. Ich war da wirklich so sehr einflussreich. Auch die Art und Weise, wie ich gerappt habe. Ne? Das hat viele beeinflusst. Heute sagen die das langsam.
Ja, Trendsetter warst du
wenn
damals.
Die das jetzt, wenn du jetzt so junge Migranten-Rapper fragst, jetzt zählen die das auf. Ja, damals Echo Fresh gehört und so weiter. Jetzt langsam kommt das so, ne? Und ja, aber war cool. Was soll ich dir sagen? Also, ja.
Du hast ja gerade schon erwähnt, du hast türkische Wurzeln und bist mit einer Mama aufgewachsen, die alleinerziehend ist, selber kurdisch ist. Wie hat dich das denn geprägt in der Zeit?
Es war immer so selbstverständlich. Die erste Zeile auf meinem ersten Album ist an meine deutschen und türkischen Freunde, es ist Zeit, wir verwirklichen Träume. Das ist ja so, ich habe damals noch nicht so reflektiert über Lyrics nachgedacht. Ich habe einfach nur gemacht, was ich gefühlt habe in dem Moment. Und da siehst du so, ne, mit was ich aufgeladen wurde, dass ich überhaupt das rappe als erstes. Das ist eigentlich
total, ich habe jetzt auch Gänsehaut.
Hab da gar nicht drüber nachgedacht und das so natürlich rausgehört. Und da siehst du, ich wurde so damit so sozialisiert. Ne? Auch so super links sozialisiert. Das war damals auch was anderes. Heute wird das ja, steht das ja voll zu der Debatte alles so. Aber mein Vater war auch so ein super Linker. Der hat mal einmal zum Beispiel Geld geerbt und der war so, ich kann das nicht behalten. Und hat sich mit meiner Mutter gestritten und dann haben die sich darauf geeinigt, dass dass die in Urlaub gefahren sind. Ne? Es gibt so Bilder von mir, da bin ich ein Baby, da sind die auf Gran Canaria so, ne? Ja, weil der wollte das Geld loswerden. Überleg mal so, ne? Völlig crazy, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber ja, so war der und so haben die sich auch kennengelernt auf so einer Kundgebung. Der hat da auf der Bühne Akkordeon gespielt, der kann Akkordeon spielen, ist auch so ein Künstler, Kabarettist und so weiter. Und der hat dann meiner Mutter zugezwinkert.
Ne? so hat man damals die Mädels geklärt.
Genau. Und das war, ja, das war so, so bin ich groß geworden mit diesem Impact, mit diesem Input. Das waren beides so welche, diese ganze Kundgebung war so für so Arbeiterrechte und so weiter. Ne? Also da siehst du so, wo ich quasi herkomme.
Ja, und die Musik, ne? Das hat dann anscheinend auch schon immer eine Rolle gespielt. Safe. War das auch irgendwo ein Vorbild für dich so?
Ja, das ist jetzt so, da geht man so, ich glaube, so deep können wir psychologisch heute gar nicht reingehen. Wahrscheinlich hat das mit mir viel gemacht, dass mein Vater, dass ich ihn auf der Bühne gesehen habe, der hat uns ja auch irgendwie irgendwann verlassen. Wahrscheinlich ist das auch so, jeder will ja von seinem Vater irgendwie so die Anerkennung im Leben. Ne? Darüber gibt's heute ganz andere Erkenntnisse alles. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun gehabt, dass ich auch diesen Weg gesucht habe, so öffentlich zu sein. Ne? Heute bin ich cool mit meinem Vater. Der ist cool und ja, wir haben aber die Zeit verpasst, die wir verpasst haben. Das kann man auch nicht mehr zurückholen. Ja, damit muss man halt jetzt leben, aber alles okay.
Und du hast ja auch schon erwähnt, Deutschrap ist heutzutage und war eigentlich schon immer migrantisch geprägt. Ja. Und heutzutage gibt es ja unfassbar viele Rapper, die eben auch Migrationshintergrund haben. Aber damals in den 90ern war es ja gar nicht so. Wie schwer war es für dich als Migra-Kind, in diese Gatekeeper-Musikszene dann reinzukommen?
Also ich finde teilweise, dass sie das halt nicht ernst genommen haben, ne? Dass sie immer, ja, ne? Aber das war dann so immer extra, so wie so ein Programm, so, ne? So ein Beschäftigungsprogramm, so, hast dann so ein Sternchen dafür gekriegt. So habe ich mich teilweise gefühlt. Als ich klein war, fanden die das alle total süß. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bin ich in die bei Sony rein, damals war es BMG, da haben die mich so gesehen und so, ja, der ist ja süß, ja, der ist ja goldig, ne? In München war das. Und dann bin ich in den Aufzug bis ganz oben gefahren, dann saß da wie im Film, so saß der Thomas Stein da am Tisch, dann sagt er, komm her, setz dich hin. Und dann hat er mich gefragt, und wie ist dein neues Single und so weiter. Das war wie im Film, ja. Und wie ich da reingekommen bin. Also, wo ich so süß war, war das nicht so ein Problem. Das Problem war eher später, als dann diese Streitigkeiten waren, als ich dann diese gewisse blacklisted wurde, weil ich, wie gesagt, eine Single kommerzieller gemacht habe, als das gewünscht war vom Label, was total verrückt ist, nein, ne? Da habe ich das gemerkt, oh, okay, das ist doch nicht alles so easy. Ne? Da wurde ich auch älter, ich sah dann auch immer mehr aus wie so ein türkischer Mann einfach, ne? Und auch nicht mehr so süß wie in der Bravo, wie passend für die Bravo sozusagen. Da habe ich das gemerkt. Und dann, aber da ist auch ein Geschenk drin, weil da kam auch gerade das Internet rein, fingen wir an, unsere eigene Community aufzubauen. Und wir waren ja nicht die einzigen Migranten, die auf Hip-Hop standen. Ne? Da haben wir die Sachen einfach rausgehauen. Leider für Umme, weil da gab es doch nicht Streaming, ne? Einfach rausgehauen. Nee, wir schaffen das, auch wenn die uns keinen Deal geben oder sonst was. Und da sind ganz viele Leute neben mir gewesen, die sind alle dadurch riesenberühmt geworden, Riesenfame geworden, ne? Von Summer Jam, Farid Bang, K1, das sind alles meine Jungs, Manuelsen, die haben bei mir im Studio das gemacht, teilweise gelernt, teilweise manche waren schon weiter, manche nicht. Und wir sind richtig berühmt geworden aus dieser Zeit. Ne? Leider konnte ich als Manager oder als Labelchef damals das noch nicht monetarisieren. Ne? Aber es ist okay. Ich habe damit irgendwie meinen Frieden, weil ich habe etwas Gutes gemacht und ich habe Leuten da den Weg geebnet. Es war eine krasse Rapperschmiede so von Leuten aus Nordrhein-Westfalen, die alle so nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie in diese Industrie reinzukommen. Weißt du? Also ich will dir damit sagen, wir sind da auf verschlossenen Türen gestoßen und haben das dann selber in die Hand genommen. Haben dann irgendwie angefangen, das Internet als unseren Freund zu betrachten und zu sagen, okay, dann tun wir es halt einfach so rein.
Ja, ne? Habt ihr euch neue Lösungen gesucht, ne?
Genau.
Kannst dann bestimmt auch relaten, weil, also ich hatte das auch oft im Leben, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt nochmal extra einen Schritt gehen oder extra noch was machen, damit ich überhaupt sichtbar werde und vielleicht auch ernst genommen werde.
Also Lady, das habe ich bis heute, das muss ich dir sagen. Ich bin viel besserer Schauspieler, als mir zugestanden wird. Ich bin viel besserer Musiker, als mir zugestanden wird. Bei mir ist immer so, extra, ja, ja, der ist ja ganz gut. Ne? Aber ich höre so oft, ja, der ist zu nett oder sonst was. Ich habe so oft so einen Driss. Und ich habe das Gefühl, dass man Migranten in der Industrie dafür belohnt, wenn die scheiße sind. Und das ist nicht rassistisch, das ist so ein Klassismus, weil es gibt so eine Beruhigung, ja, wenn die so assi sind, weißt du, es gibt dir dann so eine Erhabenheit. Und das sehe ich bis heute so. Und ich versuche mich immer als ein konstruktiver Teil irgendwie einzubringen. Weißt du, wie ich kämpfen muss, dass ich manchmal selber Sachen produziere oder so etwas. Bis heute,
obwohl du so groß bist. Und
natürlich.
Ein großer Name.
Also hört das niemals auf.
Das hört, ich muss dir sagen, es hört nie so richtig auf, weil es immer noch ein Kampf ist. Zum Beispiel geht es jetzt auch um meine Lifetime-Rechte und um Dokus und so weiter. Und ich mache das nicht, ohne dass ich das selber mit produziere. Ich hab die Erfahrung, ich habe die Leute, die kommen wegen mir dann dahin und reden da. Warum soll ich das jemandem geben? Ich bin doch nicht bescheuert, dass man das überhaupt von mir erwartet. Das zeigt schon mal, das ist schon voll die Beleidigung. Weil wenn ich nicht der wäre, wenn ich nicht ein Rapper und türkischen Background, wird man von mir das überhaupt nicht erwarten. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, was ich meine. Und das wird sich nicht richtig ändern. Pass auf, ich sag dir was. Bei meinem Sohn wird das nicht so sein. Der ist gemischt, der kommt von einem ganz anderen Punkt. Bei mir ist das so, ich bin ja schon gebrandet, man sieht mich schon als der. Ne? Das wird, deswegen, also nehmt euch das nicht zu Herzen. Für euch ist das offener. Aber ich glaube, bei mir ist das nur, ich komme aus so einer Generation, alle haben mich gesehen, von wo ich komme, wie, von welchem Punkt. Deswegen kriege ich das nicht so richtig weg. Ja.
Und vor allen Dingen hast du ja damals auch als einer der ersten die migrantische Realität überhaupt mit auf die Bühne, in die Öffentlichkeit und mit in deinen Rap genommen.
Ja.
Und du hast zum Beispiel die türkische Flagge bei Viva gewaved. Du hast Themen wie Identität, Ausgrenzung und Stolz angesprochen. War das von dir wirklich dann auch damals als politisches Statement gedacht? Oder warst du einfach nur du selbst?
Ja, ich war nur ich selbst und ich dachte, boah, was ich euch eben gesagt habe, ey, wir kommen bis dahin, das ist unglaublich für mich, weißt du, das stand ja nicht auf meinem Papier, auf meinem weißen Blatt Papier, wenn ich geboren bin, stand das ja nicht drauf, so, ne. Also, das heißt, da habe ich dann represented und auch hier wieder, das hatte damals eine ganz andere Message, also es ging nicht um Nationalismus, sondern es ging darum, um so eine Sichtbarkeit zu sagen, ey, wir sind hier, guck mal, wir sind im Fernsehen, ne, mit unserem Scheiß, so, ne. Und deswegen haben wir da die Flagge, auch immer die deutsche Flagge, weil da, wo wir gewohnt haben, waren auch Deutsche, Italiener, da, wo ich in Kalk gewohnt habe, Marokkaner. Ne? Ich habe versucht, immer alle zu representen, wie es nur ging. Ne? Es ging eher so um Klassenunterschied. So, ne? Und und ich habe bis heute, habe ich das Gefühl, ein Stein im Brett da bei den türkischen Mitbürgern, da freue ich mich sehr drüber, das ist meine Community, das sind meine Leute. Und du kannst mich überall rauslassen. Ich finde da immer direkt meine Leute so, die sagen, ey, komm, das ist auch irgendwie ein Geschenk vom Himmel. So, ne? Das ist irgendwie, man ist wie so ein Symbol, so wie so eine Figur, so, weißt du? Keine Ahnung, wie so, man steht für etwas. So. Das ist schon crazy. Ich habe das nicht geplant, ich habe nicht danach gefragt. Ich habe einfach, das war ja die Frage, ich habe einfach gemacht, so, weißt du? Nach der Zeit und nach meiner Erfahrung, jetzt komme ich da drauf, dass ich, okay, das hat die und die Symbolkraft, weißt du?
Du hast eben schon gesagt, du hast nicht nur Musik gemacht, du bist den nächsten Step gegangen, hast sogar ein eigenes Musiklabel gegründet, das hieß German Dream. Da waren namhafte Leute bei, Farid Bang hast du gesagt, K1, ja. Summer Jam. Wie kamst du überhaupt dazu, diesen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ich mach das jetzt?
Also es ging es war irgendwie ist aus der Not geboren, weil ich, wie gesagt, mich mit dem Kool Savasch verstritten hatte und dann waren wir in so einer Konkurrenz. Jeder wollte dann dem anderen zeigen, dass er das irgendwie besser macht, so, ne? Und der hatte ein Label, das war damals die Zeit, so Jay-Z hatte ein eigenes Label, die Rapper kamen hoch in Amerika und haben dann ihre eigenen Jungs mitgebracht, so ist. Und dann wir dachten einfach, okay, das muss man so machen, ne? Und dann habe ich mein eigenes gegründet. Den Summer Jam hatte ich ja sowieso schon dabei. Der war ja schon, der ist ja seit meiner Kindheit, war der irgendwie immer neben mir. Und dann, und der Rest, die sind zu mir gekommen, weil ich quasi in Nordrhein-Westfalen der Einzige war, der diese Art von Plattform besaß, der im Fernsehen kam mit der Rap-Mucke sozusagen. Ne? Leider, wie gesagt, konnte ich das nicht gut monetarisieren. Ich war aber auch noch gar nicht so weit in meinem Kopf, ein Label-Boss zu sein. Ich war ein guter Anführer, kreativ im Studio, aber noch kein Geschäftsmann. Ne? Und wir hatten noch die Schwierigkeit, dass in der Musikindustrie selber der Kool Savasch viel besser vernetzt war und die Labels so mehr auf dem seiner Seite waren. Also egal, wo wir hingingen, haben wir eher erstmal Nein gehört. Wir waren eher so abgestempelt als die Assis, ne? Das sind die Kanaken, so, ne? Wir hatten keine Auftritte auf Festivals oder sonst was. Was heute sich man gar nicht, man kann es sich gar nicht denken, dass
das stimmt, das kann sich so, gar nicht vorstellen. Weißt, was ich meine? Ein Rap-Festival ohne migrantische Rapper.
Ja.
Unvorstellbar heute.
Es gab so gewisse, da auch so gewisse Gatekeeper. Ich kann mich noch erinnern, die Juice-Magazin, das war noch ein haptisches Magazin, haben uns immer boykottiert. Später dann hat sich das erledigt, ne? Aber in dieser Zeit. Ne? Also alle, die wo das da drum ging, ne? Das ging dann nicht. Ne?
Also hast du wirklich das Gefühl, dass ihr geblacklistet wurde, weil ihr einfach Ausländer wart?
Teilweise, es war dann eine gute Ausrede. Es hat sich ja am Anfang auf diesen Streit erstmal, war das basierend, ne? Und es war dann aber ein guter Grund zu sagen, ja, und außerdem sind sowieso voll die Assis, die brauchen wir hier nicht so mäßig, so, ne? Ja.
German Dream hieß ja dein Label. Was war denn aber wirklich so dein German Dream? Es hört sich ja eher nach Pendant zum American Dream an. Mhm. War das auch wirklich darauf angelehnt oder was war dein German Dream?
Ja, ich hatte von Pete Diddy, das kann man heute gar nicht mehr so sagen, auf seinem Cover, der hatte so ein Oberteil, da stand I'm the American Dream drauf. Und ich dachte, boah, ist das ein geiler Spruch. So, ne? Und dann habe ich das so, das waren die Anfänge von Adobe hier, wie heißt das? Von so Grafikprogramm, Photoshop, habe ich dem Typ gesagt, kannst du daraus German machen? Und der so, ja, ich kann mal versuchen, ne? Ja, und seitdem hieß das German Dream, ne? Und das ist ja dann irgendwann so wie ein geflügeltes Wort geworden, ne? Irgendwann hat das auch hier die Kollegin da als so eine Initiative gegründet. Eigentlich kommt das aus Köln-Kalk, ne? Von Jungs, die keine andere Chance hatten. Ich habe schon ein paar Mal versucht, irgendwie anzuregen, dass man vielleicht in Köln-Kalk einen Platz oder eine Straße German Dream Platz nennt, um das irgendwie als Motivation zu dienen. Ne? Da gibt es ja auch die Istanbulstraße und so. Wurde ich noch nicht gehört, vielleicht jetzt hier nach dem Podcast.
Fände ich sehr cool, ich wohne in Köln-Kalk. Das wäre echt.
Das wäre doch nice, oder?
Ich kann mal ein bisschen abhängen.
Was für ein Flex, einfach zu sagen, ich wohne in der German Dream Straße.
Ja, oder? Finde ich auch. Und das ist ja nicht, das ist ja auch wie so ein Beispiel. Wir haben ja da auch aufgezählt, wer da alles von berühmt wurde. Ne? Und stell dir vor, wenn da jetzt irgendwie junge Leute sind, die denken, boah, ey, ich gebe jetzt alles im Sport oder in der Musik oder in der Schule. Ne? Es ist ja so in so Orten, du kannst auch das auf den normalen Weg, solltest du ja auch schaffen, du musst nur immer wieder widerstehen, ne? Weil alle anderen, oder was heißt alle, viele andere um dich herum werden diesen Weg nicht nehmen, so, ne? Das heißt, du musst immer stark sein, immer stark. Und das ist sehr schwer, entweder du brauchst einen sehr krassen Charakter oder du hast einen strengen Vater oder so, der dich da, ne? Oder strenge Mutter, der dich zwingt, das so durchzuziehen. Ne? So, wie willst du das sonst schaffen? Du hast auf jeden Fall schlechtere Chancen. Ne? Und dafür steht ja das, wofür wir das gegründet haben eigentlich. Auch eher so aus dem Bauch raus, aber jetzt im Nachhinein, ne, hat das so eine Symbolkraft, die für Chancengleichheit steht. Ne? Oder Chancenungleichheit.
Du hast ja dann nicht nur Musik gemacht. Du bist ja dann auch irgendwann in irgendwelche Shows gegangen. Du hast eben versucht, diesen Hip-Hop mit Mainstream zu mischen und hattest auch früher öfter das Gefühl, dass du als Quotentürke wahrgenommen wurdest oder halt als Quotentürke nur eingeladen wurdest. Und ich zitiere mal aus deinem gleichnamigen Song Quotentürke. Die Hook lautet ja wie folgt: Ganz egal, wie sehr ich mich auch ändere, ich bleib immer dieser scheiß Ausländer.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, also als der Track rausgekommen ist, war ich, glaube ich, oh Gott, da war ich 10, 11. Aber ich erinnere mich noch, irgendwie hat man das immer wieder gehört und da dachte ich mir so, oh, oh, ich frage mich, ob es mir auch später so gehen wird, wenn ich älter werde. Und dann irgendwann habe ich diesen Song nochmal gehört in der Schule und war so, fuck ey, irgendwie kann man sich ja bis heute damit identifizieren. Und warum hattest du aber explizit damals das Gefühl, dass egal was du tust, du trotzdem nur der scheiß Ausländer bleibst?
Also das ist ja auch als Gag erzählt. Das darf man nicht außer Acht lassen, weil es hört sich doch hart an. Aber da ist auch in jedem Gag auch eine Spur Wahrheit drin. Das ist ein ironischer Song, der aber gut gehalten hat. Und die Message steht eigentlich bis heute. Das ist ja, was ich heute sage. Es stimmt eigentlich, das bist du auch immer noch. Ne? Nur die Frage ist, was du daraus machst. So, ne? Und ja, also du kannst auch einen positiven Aspekt daran sehen. Aber ja, warum ich den damals geschrieben habe, ist, es waren schon so die Anfänge meiner weiß nicht, Medienanstrengungen, ne? Auch über den Hip-Hop hinauszugehen. Ne? Teilweise aus der Not, habe ich euch ja erzählt, weil ich da so blacklisted war. Aber ich konnte das dann so gut. Hat sich dann trotzdem gelohnt. So, ne? Bisschen schade, bisschen tragisch, weil ich das Originale auch, also das Rappen auch so gut konnte. So musste ich mich auf andere Sachen auch einlassen. Ne? Und das wiederum konnte ich auch wieder so gut. Dann habe ich das durchgezogen. Jetzt ist das auch wieder, ist mein Beruf geworden. So, ne? Da siehst du, also was ist, weil du ja meintest, doppelt anstrengend. Ja, ich habe nochmal von null etwas ganz anderes gemacht. Weißt du, was ich meine? Und dann nochmal geschafft, was andere, die das von Anfang an machen, nicht mal machen. Nicht, weil ich so geil bin, ich meine, weil ich so viel da reingegeben habe. Und vielleicht so talentiert war, vielleicht hätte man beim ersten Mal schon richtig zuhören sollen, weißt du? Und ich habe beobachtet, dass ich immer wieder einfach als Türke eingeladen wurde, ne, bei irgendwelchen türkischen Themen, wo ich mir gedacht habe, woher soll ich mehr darüber wissen, als ihr, weißt du, weil ich kenne das ja auch nur aus dem Urlaub und aus dem Fernsehen. Klar, ich spreche die Sprache, aber das heißt ja nicht, ich bin qualifiziert, irgendwas darüber zu wissen. Aber auch hier wieder, sage ich dir, je mehr ich mich damit anfreunde und zu sagen, ja, das ist halt, wer ich bin, desto leichter ist es, weil letztendlich, ich bin nicht dafür qualifiziert, aber trotzdem anscheinend eine Vertrauensperson für andere, dass sie mir sagen, ey, kannst du mir das erklären? Ich kenne die Kultur nicht. Ja.
Also
kannst ja auch was Schönes daran sehen. Und je mehr ich das so akzeptiere, desto besser ist das für mich, so, weißt du? Und ja, und deswegen denke ich mir, okay, ich bin einfach einer der berühmtesten Deutschtürken, die es gibt. Und das muss ich anscheinend, das bringt auch ein paar Pflichten mit sich, so zum Beispiel zu vermitteln. Ist doch okay.
Ja, du hast auf jeden Fall einen großen Impact und sprichst sehr vielen Migranten in Deutschland aus der Seele.
Dankeschön.
Also, du sprichst ja auch viel über Klischees, ne? Du hast ja gerade gesagt, der Song ist eigentlich auch relativ ironisch gemeint, aber übst damit halt Gesellschaftskritik. Wie ist das denn für dich, wenn du dann so Zuspruch bekommst aus der Community? Also, wann hast du gemerkt, boah, das, was ich mache, das bewegt wirklich was in der Gesellschaft?
Danke, dass du das sagst. Das ist, was ich meine. So, irgendwann habe ich das dann gemerkt. Ey, das ist halt, wer du bist. Ne? Hör auf, dich zu wehren. Ne? Embrace das einfach. Ne, klar, das hat so ein paar Sachen mit sich, so Klischees und bla. Und die Gesellschaft ist noch nicht so weit, wie du dir das vorstellst, aber ist doch egal, was ist schon perfekt. Deutschland ist schon gut. Das ist schon eins der besten Länder. So, kannst du happy sein. Ne? Und deswegen, und um die Frage zu beantworten, das bedeutet mir die Welt, wenn ich in Mülheim da laufe und die Leute, keine Ahnung, geben mir Zuspruch oder so. Das ist das beste Gefühl, Mann. Von allen Sachen. Und ich habe schon so viel erlebt und das. Es gibt nichts Schöneres als das. Weil da merkst du, okay, du hast einen guten Impact hinterlassen und du hast für Leute gesprochen, die sonst nicht gehört werden. So. Boah, das ist geil.
Das ist ja auch irgendwo dann ein bisschen auch das Ziel mit der Sache, die man halt, das Ziel, was man verfolgt mit der ganzen Geschichte. Und heutzutage sagst du ja auch selber, dass du nicht nur als Vorbild wahrgenommen wirst, du willst auch ein Vorbild sein. Und warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass es eben auch migrantische Vorbilder gibt? Vorbilder, die du als kleiner Junge vielleicht nicht hattest?
Ja, da geht es um diese Sichtbarkeit, was ich meine, ne? Wo ich mir vielleicht dann so Tupac Shakur oder Snoop Dogg als Vorbild genommen habe, als junger Migrant aus Nordrhein-Westfalen. Weil es da in dem Bereich, keine Ahnung, Medien, Politik oder sonst was, da keine Sichtbarkeit gab. So, ne? Und das war das Nächste, was dran war, was eigentlich total weit weg ist. Ne? Aber es war immerhin dieser soziale Gap und damit konnte man sich dann identifizieren. So, ne? War so die Musik der Unterschicht sozusagen. Ne? Gott sei Dank. Ne? Deswegen haben wir das ja dann auch alle selber praktiziert. Und ja, und heute ändere ich das mit. Auch jetzt hier zum Beispiel, oder was ich bei RTL mache, oder bei, keine Ahnung, bei Konkurrenzsendern. Das ist ja etwas, was heute vielleicht normaler ist, irgendwie, teilweise durch mich. Ne? auch wenn ich in so banalen Sachen wie in einer Quizshow oder irgendwas mitmache, ist es ja trotzdem immer dann noch so ein Schritt, das normaler zu machen. Ne? Das, ja, das habe ich eine Zeit lang super gerne gemacht. Mache ich immer noch gerne. Ich suche mir die Sachen nur, je älter ich werde, besser aus, weil ich kann nicht mehr überall dabei sein. Aber ja, ich mache das immer noch gerne. Ich mache aber auch nichts mehr. Ich bin schon wieder so weit, nehme ich euch jetzt mal wieder mit irgendwie hinter die Kulissen. Ich suche mir die gut aus und ich mache nicht mehr einfach so etwas. Zum Beispiel, wenn aus der Politik Anfragen kommen, ey, kannst du das und das machen? Dann frage ich mich, was, für wem hilft das denn eigentlich? Was machen ihr da eigentlich? Ja, wir diskutieren das und das. Da ich sage, dafür nehme ich mir keine Zeit. Nicht, um respektlos zu sein, sondern ich frage jetzt immer, macht das wirklich einen Unterschied? Und ich frage jetzt immer, können wir da irgendwen sein Leben mit ändern? Dann bin ich dabei. Ne? Können wir in Kalk, Mülheim oder sonst was oder Duisburg-Marxloh oder sonst was, können wir da was ändern? Klar, komme ich sofort. Ne? Oder willst du nur deine eigene Werbung machen, sozusagen? Ne? Partei XY oder Amtsträger XY. So, ne? Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Will mich auch nicht ausnutzen lassen.
Ja, das verstehe ich voll, weil das ist ja auch, es geht ja auch um die Absichten von den Leuten, ne? Und dass man sich nicht einfach damit wascht, ja, wir laden mal jemanden mit Migrationsgeschichte oder ist jemand, der irgendwie anderweitig divers ist, ein.
Voll.
Und eigentlich verändern wir nichts, also kann ich voll nachvollziehen.
Ja, oder?
Ja.
Ja. Aber die Erkenntnis, guck mal, ich lerne das in Realtime, ich bin nicht ausgebildet dafür, für diesen Job, was ich mache. Ich lerne das immer so beim Machen, ne? Oder meine Frau sagt mir, ey, sei doch nicht so, du bist zu lieb, so geh nicht einfach so dahin, frag erstmal, was da gemacht wird, so, ne?
Ja, aber das, was du machst, kommt bei den Leuten eigentlich ganz gut an. Wenn man heute so liest, was in den Artikeln und Zeitungen steht, dann hört man eher eigentlich so lobenswerte Sachen. Und vielleicht geht es auch so ein bisschen als Vorzeigemigrant. Oder wie hast du das Gefühl, wenn du so guckst, was Leute über dich schreiben?
Ja, das hat so seine Vor- und Nachteile, wie gesagt. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich Assi wäre, hätte ich mehr Aufträge, hätte ich vielleicht meinen eigenen Podcast hier oder sowas. Ne? Aber andererseits, keine Ahnung, mich hat zum Beispiel der letzte Bundeskanzler eingeladen oder so. Ne? Das ist auch für mich als jemand, der von da kommt, wo ich komme, ne, das ist einfach, also unabhängig von Politik und welche Richtung oder sonst was, ist das einfach Gänsehaut. So, ne? Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
Ich kenne das von mir selber, dass ich das Gefühl habe, immer so perfekt sein zu müssen als Migrant, nochmal ne, extra eine Schippe drauf und mich immer gut verhalten, dass man eben so vorzeigbar ist. Aber ich merke langsam, wie mich das nervt, weil ich mir so denke, warum muss ich Sachen machen, damit ich vorzeigbar bin und man erkennt, ah, es gibt auch gute Ausländer. Hast du auch manchmal so Gedanken?
Ja, total. Wenn ich zum Beispiel irgendwann einen Preis verliehen bekommen habe, was jetzt nicht undankbar sein will, weil ich habe einen Preis verliehen bekommen, aber da wird häufig einfach nur über meinen Background geredet, weil ich, dass ich irgendwie so vorbildlich sein soll und so, gar nicht über meine Musik. Und für mich ist das so, wie bei den Lied Quotentürke, ich bin technischer Rapper, so, ich nehme das voll ernst, so, weißt du, aber darüber verlieren die meistens gar keinen Ton, so, ne? Und ja, ich habe das schon das Gefühl, ja. Aber ja, andererseits versucht das Positive zu sehen, ne? Und trotzdem, aber was du gerade gesagt hast, ist richtig. Sag einfach deine Meinung. Ich sag das jetzt als Abi, weil ich bin ein bisschen älter als sie. Ne? Weil ich habe das voll oft so auf meinen Nacken draufgenommen und dann tausendmal dann doch nochmal gelächelt und gesagt, nee, komm, ist gut und nichts gesagt. Aber das ist dann so, das tut dir nicht gut, deinen Nerven nicht gut so. Ne? Sag einfach, weil ihr seid sowieso gut, wie ihr seid. Ihr seid gut erzogen, ihr werdet nicht etwas Falsches sagen. Lass das einfach los, weil der andere passt auch nicht auf, wie der mit dir redet, oder? Dann kannst du dem auch einfach sagen, weißt du? Ich glaube, wenn du vom Herzen redest, redest du am besten. Nochmal weiterzugehen, aus meiner Sicht. Ne? Wenn wir hier zum Beispiel von diesem rechte, harte Kante reden, ne? Und wir müssen mal hier richtig aufräumen und so. Wem soll ich eigentlich vertrauen, dass er richtig aufräumt? Und dass der die richtigen Ausländer, es gibt richtige und falsche Ausländer, und die richtigen wegschickt. Und der soll dann über mich, der soll dann mir sagen, der hier geboren ist, der mehr Steuern gezahlt hat als der. Und der ist irgendwann mal aus Frust in irgendeine Partei gegangen, weil der denkt, dem steht mehr zu, als er gemacht hat. Und ich, der von nichts sowas geschafft hat, der soll dann auf irgendeinen Hansopai da hören, dass er mir sagt, ob ich jetzt gut genug bin oder nicht. Das mache ich nicht mit. Ich muss dir sagen, das hätte ich, wie soll ich sagen, das verletzt einen wirklich. Aber ich nehme das nicht zu Herzen. Ich versuche mich einfach positiv in die andere Richtung zu zeigen, weißt du, und ein gutes Beispiel zu sein. ich bin froh, dass wir in Köln wohnen, weil das ist hier eine schöne Stadt. Ne? Das wird hier nie Platz für sowas geben. Und ja, die Welt ist kompliziert geworden, was soll ich dir sagen? Aber ich will dich nur empowern. Sag immer, was du fühlst. Ne? Weil ich habe auch ganz lange Zeit nicht gesagt, was ich fühle und nicht alles gesagt, um mich besonders gut zu zeigen. Aber du bist sowieso gut. Warum sollst du nicht gut sein?
Aber extrem starke Worte. Ich glaube, das ist doch etwas, was heutzutage wichtiger ist, denn je zu erwähnen. Denn total oft verkriechen sich, verstecken sich MigrantInnen da draußen immer mehr, weil sie nicht wahrgenommen werden wollen als Migrantin in dieser Gesellschaft. Weil es halt eben einfach einen politischen Umschwung gibt sozusagen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sagt, ey, ihr seid gut, wie ihr seid, macht euer Ding. Und macht das, was ihr von zu Hause gelernt habt.
Ja, ja. Und vielleicht guckt man nicht den ganzen Tag da rein, weil es macht einen nur Jack so.
Ne? Das macht einen wirklich Jack.
Weil jeder benutzt das nur für seine Agenda, sozusagen für seine Bubble. Du wirst nie alle gleichzeitig erreichen können, so irgendwas zu klären. Alles gut, vielleicht machst du einfach fängst in deinem Umkreis an. Ne? Und ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich kann euch nur sagen, als einer, der ein paar Jahre Vorsprung hat, was ich so denke. So.
Ja, und das ist ja voll wichtig so für mich. Ich habe jetzt ganz viel abgespeichert, ne? Mehr sagen, was du denkst.
Gut.
Und auch für unsere Zuhörer. Deswegen sage ich jetzt, was ich denke. Ich habe Durst. It's snack time.
Yeah.
Und du hast das mitgebracht, denn wir sind ja ein Gemischtwarenladen, wie ihr alle sehen könnt.
Ja.
Bitte schaltet ein, wenn ihr uns nur hört. Und hier ist es ja so, wir laden jede Woche einen Gast ein und bitten den auch, was mitzubringen, damit wir uns daran bereichern gegenseitig, was unsere verschiedenen Kulturen so zu bieten haben. Und du hast was mitgebracht.
Ja.
Was hast du denn dabei?
Das ist hier mein Belga, also das ist mein Getränk. Die türkische Limonade, die gibt es seit hunderten Jahren. Man könnte das mit Sprite vergleichen, aber Sprite ist jünger als Gazoz, also als das Urgetränk.
Also OG Sprite.
Das ist OG Sprite aus der Türkei. Türkische Limonade sozusagen.
Mal gucken,
ne?
Ich habe hier so eine Dose in der Hand.
Oh mein Gott.
Baydrinks, Gazoz, Ecofresh. Ey, wie cool!
Ja.
Zwinkerst uns mit jeder Dose auch noch zu, kalt.
Ne? Genau.
Und deswegen machen wir mal Taste-Test, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Schenkst du uns ein?
Ich schenke uns ein.
Gut.
Zack.
So muss das klingen.
Jetzt musst du auch überrascht tun, wie es schmeckt, obwohl du es wahrscheinlich schon wie oft getrunken hast?
Ja, ich habe es häufig getrunken. Im Moment trinkt es am meisten mein Sohn. Ich warte auch auf die Zero-Variante, weil ich bin im Sportmodus noch. Aber ich muss ja sagen, ob Zero oder nicht, nach so einem Döner pfeift das schon richtig rein.
Oh, ich wünschte, hätten wir jetzt noch einen Döner, ne? So, dann lass uns mal probieren, ich würde sagen. Oh, du hast uns ja noch was mitgebracht.
Ja, die Sarah, ich grüße euch schön. Die hat Bananenkuchen gebacken.
Wie süß. Wie süß.
Nur für euch mal. Ja,
macht gut. Dank.
Okay, danke,
wir probieren erstmal das Brot. Willst du mir auch eine Hälfte geben?
Nimm dir.
Okay.
Das ist auch mein Nachtisch für heute.
Perfekt. Wir brauchen auch gerade ein bisschen Zucker, ne? Immer diese ernsten Themen.
Voll.
Geil, du. Okay, Leute, ich kann nicht mehr. Ich muss probieren.
Mhm. Ich will auch.
Ich bin gespannt.
Cheers.
Cheers.
Cheers, ihr Lieben.
Das schmeckt nach Kindheit.
Hammer.
Das schmeckt so eine kalte Dose am Dönerladen, die man sich geholt hat in der Mittagspause. Genau so schmeckt das. Was verbindest du denn mit diesem Geschmack?
Wie du sagst, Kindheit. Und um da das große Bild wieder zu sehen, hätte mein Opa bestimmt nicht mit gerechnet, dass sein Enkel mal irgendwie so
auf der Dose landet, mit eigenem Getränk.
Von dem Getränk, was er selber aus der Türkei kennt, hätte er niemals mitgerechnet. Er konnte das jetzt leider nicht mehr sehen. Aber ich versuche das immer so zu sehen.
Und du hast gerade gesagt, dein Sohn findet das richtig lecker und trinkt das hier. Was macht das so mit dir? Erzählst du ihm dann auch so Großgeschichten von damals und Opa hat das schon getrunken?
Naja, der ist noch nicht so weit, jetzt so darüber zu reflektieren. Der ist auch, wie soll ich es dir sagen, ich habe ja noch meinen Opa selber ich war ja noch Zeuge davon, dass der hier hinkam. Dass der nicht gut, also bis zu gar kein Deutsch konnte, wie der noch aussah mit diesen Anzügen, wie man die Gastarbeiter kennt, wie zu Hause seine Couch so mit Folie bezogen, ist alles so das Heiligtum.
Und die Fernbedienung auch? Ja, perfekt, war bei uns auch so.
Wie alle so viel Respekt vor dem hatten, wenn er von der Arbeit kam, so alle so, ja. Und das hat der Elijah alles gar nicht gesehen, also er ist gar nicht mehr Zeuge dessen. Ne? Was irgendwo schade ist, aber irgendwie schön, weil der wird ja gar nicht mit diesen ganzen, worüber wir uns hier Gedanken machen, mit diesen ganzen sich zu hinterfragen und so weiter, wird er erstmal so wenig wie möglich zu tun haben. Erst später, denke ich mal, wenn er das aufarbeiten will, so wo komme ich eigentlich her, dann kann ich mir vorstellen, dass er das ihn dann interessiert, ne, in die Türkei zu reisen oder sowas. Ne? Aber jetzt erstmal ist der Kerpener.
Ja, und jetzt ist er auch erst 9. Ich meine, das sind wirklich Themen, also er ist sicherlich auch irgendwann mit Rassismus konfrontiert, weil, wenn wir ehrlich sind, das ist kein Migrant in Deutschland, kommt daran vorbei. Aber ich wünsche ihm, dass es noch ein bisschen dauert und dass der Papa und die Mama bis dahin schon ordentlich was an Selbstwert aufgebaut haben.
Danke, Mann.
Und vor allen Dingen, wir reden ja schon über deinen Sohn und du hast ja nicht nur als Künstler Verantwortung, du hast seit 9 Jahren für deinen Sohn Verantwortung, schon ein bisschen länger auch für deine Frau. Du bist Familienvater.
Ja.
Hört sich jetzt gar nicht Gangster-Rap-mäßig an, ne? Und wie hat das denn verändert, was du im Leben erreichen wolltest?
Die haben einen sehr positiven Einfluss auf mich. Das ist die beste Rolle, die ich in meinem Leben hatte, so. Und ich bin so ein Typ, dass das jetzt alles so gut gegangen ist, ne? Das fand ich so selbstverständlich, weil ich auch wirklich so ein Typ bin, der so sehr exzessiv ist, egal was er macht. Ob es jetzt Rappen war, wo ich das dann gemacht habe, bis ich das super konnte, oder aber auch andere Sachen. Es hätte ganz leicht sein können, dass ich so einen exzessiven Lifestyle Ende so, ne? Dass ich das, was wir hier alles aufarbeiten und denken übers Leben und so, dass ich das auf andere Weisen kompensiert hätte. Hätte ganz leicht sein können. War ich auch teilweise auf dem Weg dahin. Und meine Frau hat mich da irgendwie ja vorbewahrt, ne? Und die hat mir so diese normalen Abläufe so mit eingeprägt, so mit eingehämmert. Und ja, aus dieser Sicht teilweise das Leben gerettet, zumindest so die Kurve genommen. So, ne? Deswegen bin ich froh, dass ich die habe. Und gerade jetzt, also so eine Beziehung nimmt ja immer so seine Wellen, aber jetzt gerade verstehen wir uns so gut, das tut so gut, die zu haben. Und ja, ich bin einfach froh, auch den Kleinen, den zu sehen. Also manchmal gucke ich den an, muss ich einfach lachen. Weißt du, das, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass ich mal so ein Leben haben werde. So. Ja.
Wie schön. Das ist eine gute Frau, die sehr gutes Bananenbrot backen kann.
Oh, ja. Und noch mehr.
Ja, das macht die echt gut. Die ist echt cool.
Dass du auf migrantische Perspektiven aufmerksam machen willst. Das machst du ja jetzt auch nicht mehr nur durch Musik wie früher. Du bist ja auch immer mehr in Projekten engagiert. Ich habe jetzt zuletzt Prison Tapes geguckt, ne? Die Serie, wo du ins Gefängnis gegangen bist und mit Häftlingen mit Musik probiert hast, die vielleicht auf die richtige Bahn wieder zu bringen. Warum machst du bei solchen Projekten mit? Was gibt dir das?
Das war echt hart, muss ich dir sagen. Ich musste manchmal fast weinen. Weil du halt die Perspektivlosigkeit da gesehen hast und du hast gesehen, okay, wir helfen jetzt ein bisschen, aber wir sind auch in 2 Wochen wieder weg, so, ne? Also so, du kannst nicht da bleiben und die brauchen eigentlich permanente Betreuung, so, ne? Und das war echt, manches war hart, muss ich dir sagen, ne? Manches war auch schon, bei manchen war auch schon der Zug irgendwie abgefahren, hast du das Gefühl, weißt du, so, das wird nichts mehr, so, ne? Und bei anderen hast du gesehen, okay, die könnten noch die Kurve kriegen, ne? Also, es waren ganz unterschiedliche Fälle. Sehr, sehr interessante Erfahrung. Ja, es hat so eine Ambivalenz. Ich mache das sehr gerne. Der Grad ist aber schmal zu sagen, ja, aber warte mal, was wir eben sagen, wollte mich jetzt hier nur so als den einen dann zeigen, der nicht kriminell ist oder was? Oder es basiert nicht auf der Wahrheit, weißt du? Die meisten sind nicht kriminell und wollen auch gar nicht kriminell sein und unterschreiben auch gar nicht, dass kriminell gut ist. Welcher Ausländer, den ihr kennt, sagt, boah, kriminell ist gut? Das gibt's gar nicht, ja? Deswegen habe ich mich auch so beleidigt gefühlt bei dieser Debatte so, und habe mal meinen Song gemacht, ne, als es darum ging, wie sich die Innenstadt verändert. Die Innenstädte verändern sich aus ganz verschiedenen Gründen und das wissen die Politiker auch. Aber die nutzen dann diesen Populismus, um für ihre Crowd irgendwie Punkte zu holen. Das ist voll billig, Mann. Weißt du? Das macht man nicht. Also ich fand eigentlich, in Deutschland hat man viel nobler irgendwie eigentlich gehandelt, so, ne? Und das finde ich die letzten Jahre, es ist so ein bisschen durch Internet und so weiter so runtergekommen, so, weißt du, so diese Motive und warum man was macht und wie man das dann macht, weil die Innenstädte sind leer wegen der Digitalisierung. Es gibt diese normalen Läden nicht mehr, es gibt nur noch diese Serviceleistungen, ne? Haare schneiden, irgendwie Nägel machen, das ist ja, weil das sind die Sachen, die du nicht bestellen kannst. Das ist die Lösung. Ne? Und die paar Läden, die es dann gibt, oder Dönerladen, das machen dann junge Migranten, die noch so diesen Spirit haben, ey, wir machen was, weil die von Armut kommen. Weißt du, und das sind jetzt die Bösen, dass sie das machen? weißt du, die dann noch diese, die dann noch, sag ich mal, die Eier haben zu sagen, wir machen jetzt hier was aus dieser Situation heraus. Nee, das sind nicht die, das ist der Spirit. Das sind die, die das vielleicht hier wieder, weißt du, dass das wieder auf die gute Seite kippt, so, weißt du?
Es ist halt sehr einfach, nach unten zu treten. Das ist halt der kürzeste Weg, sozusagen, als nach oben zu treten. Aber du hast ja auch gesagt, dieser allgemeine Prozess hat dich krass bewegt. Hast du dich auch irgendwie auch in diesen Häftlingen irgendwo wiedergesehen und dachtest so, ey, das hätte auch irgendwie irgendwo auch mein Weg sein können?
Ja, teilweise schon. Ich kann mich an einen erinnern, der war viel zu schlau dafür. Nicht, dass das immer was mit Intelligenz zu tun hat, aber es war so einer, so der musste das eigentlich. Das hat mich eigentlich am meisten gestört. Dem habe ich auch ganz anders geredet. Ich habe gesagt, was machst du denn hier eigentlich, ne? So, manche hast du gesehen, die waren wirklich, die kamen aus so zerrütteten Verhältnissen. Da war schon fast, die brauchen richtige Betreuung. So. Das war schon gar nicht mehr so aufzufangen, so, ne? Das hat mich dann traurig gemacht, so, ne? Und, ja. Das war eine krasse Erfahrung. Ich meine, könnt ihr hier gucken, das ist ja hier Sender intern, ne? Könnt ihr
in der RTL Plus Mediathek.
Ja. Dafür werde ich dann gebucht.
Man muss auch sagen, also ich verstehe das total, darüber haben wir gerade geredet, immer dieses gerufen werden, weil man migrantisch ist. Du bist ja jetzt auch bei uns und wir reden auch viel darüber. Ich hoffe, das ist jetzt nochmal ein bisschen anders, weil wir wollen ja eben für Migranten, das ist immer unser Leitsatz, ne? Von Migras, die checken, für Migras, die checken und alle, die checken wollen.
Alles gut, Mann. Ich mache nur Spaß. Ich sag ja, je mehr ich das mir aneigne, das ist halt meine Position in dieser deutschen Mehrheitsgesellschaft, in den Medien. Aber das ist okay. Es gibt viel schlimmere Positionen. Ich finde ja trotzdem, dass mein künstlerischer Anspruch viel höher ist, als nur das zu repräsenten. Das ist die Tragik so da drin. Das ist die einzige Stelle, wo mich das ärgert. Ne? Weil ich denke so, zum Beispiel, ich könnte ganz normal in so Mainstream-Comedies oder so Family Comedies, die Hauptrolle spielen. Warum denn nicht? Den Papa spielen, so, weißt du? Zum Beispiel finde ich, in Frankreich sieht man da schon viel weiter. Da gibt es auch welche, die nicht schön sind, so. Ne? Ich meine, ich sehe ganz okay aus, aber ich meine, man sieht sofort, dass ich Migrant bin, das meine ich damit. So, nicht so wie so ein Model, den man so, wo man so sieht, der ist so neutral einfach so, sondern man sieht mich und denkt Migrant. Aber es gibt in Frankreich auch die Helden aber spielen. Die dann so einen Anti-Held spielen oder der lustig ist oder sowas. Ne? Ich finde, das könnte ich voll spielen. Das gibt es einfach in Deutschland nicht.
Das ist voll wichtig, ja, weil man will ja genau das gibt sehen. Es einfach ne? nicht. Also ich will mich ja, wenn ich einen Film gucke, man will sich ja mit Rollen identifizieren. Und wie geht das besser, als wenn die einfach so aussehen wie man selbst?
Aber auch hier, das ist mein neuer Swag, genauso wie das hier. Ich habe das dann selber geschrieben. Ich habe jetzt schon 2 Drehbücher geschrieben. Ich habe die schon eingereicht und so weiter. Mal gucken, wo ich das hinbringe. Wo ich mich dann auch in die Hauptrolle geschrieben habe, was genauso ist, was so für Families ist, ne? Was man für Netflix oder für RTL Plus oder so ne? nehmen kann. Und da habe ich mich selber geschrieben in das, wie ich mich sehe. Ne? Weil ich vertraue nicht mehr den Leuten, dass sie mir geben, weil die gehen aus ganz anderen Aspekten daran, so als ich. Ne? Ich bin auf einer ganz anderen Mission als der Typ, der jetzt vielleicht entscheidet, wer da die Rolle kriegt. Weißt du?
Ja, klar. Heute und hast du die Möglichkeiten dafür, ja.
Genau. Deswegen nehme ich das jetzt selber in die Hand.
Sehr gut. Um das noch einmal kurz abzuschließen mit dem Prison Tape Ding.
Ja.
Es ist zwar so, klar, du wirst vielleicht immer wieder eingeladen, weil du eben dieses Migrantische mitbringst. Für die Leute, die da waren, war das aber sicher auch irgendwo dann doch schön zu sehen, okay, da ist jemand, der checkt mich, weil die meisten oder ich glaube sogar alle in der Folge mit dir waren ja auch, hatten ja auch migrantischen Background. Und du arbeitest ja auch abgesehen davon viel mit jungen Menschen. Was gibt dir das?
Ja, vielleicht kann ich einen positiven Impuls machen. Ne? Das ist ja so wie dieser Schlag vom Schmetterling, wo man sagen könnte, ne, das gibt irgendwie eine Welle. Irgendwie. Manchmal reicht auch ein Tag. Aber das, was ich eben meinte, das eigentlich reicht es nicht. Eigentlich müsstest du Monate bearbeiten, positive Erfahrungen bringen und so weiter, ne, positive Impulse setzen, so, ne. Einer reicht wahrscheinlich nicht, aber das sprengt ja doch den Rahmen von meiner Zeit, von der Zeit, von der Sendung und so weiter, ne. Aber vielleicht doch, vielleicht bringt das doch, weißt du, eine positive Wende bei manchen, ne.
Was gibst du jungen Menschen denn mit auf den Weg, mit denen du so arbeitest? Vielleicht ein Ratschlag, der dir damals selber noch gefehlt hat?
Nicht so viel auf andere hören, ne? Ich glaube, manchmal sagen andere, die wirklich, die du echt magst, so die warnen dich, vielleicht können die dich gut warnen, aber so dieses letzte bisschen, ne, das hat sich bei mir immer und immer wieder bewahrheitet, dieses letzte bisschen, das zu wagen, etwas zu machen, weil es ist immer ein Wagnis, ne, wenn du denn irgendwie den Trend setzen willst oder wenn du irgendeine Idee hast, ne, das ist ja immer etwas, was es vorher nicht gab, deswegen werden immer welche sagen, ja, mach das nicht so, das geht nicht so und so und so, ne, also das würde ich sagen, das ist ja deine Uniqueness, ne? Lass sie dir nicht da rausreden.
Dein USP.
Genau.
Unique Selling Point. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass du auch das Gefühl hast, die Generationen ändern sich. Dein Sohn ist ja mittlerweile vierte Generation hier in Deutschland. Der ist jetzt 9 Jahre alt. Und was siehst du denn, was bei ihm, also jetzt zum Beispiel bei ihm persönlich anders läuft? Oder welchen, wie hat sich der Blick so generell auf Migras verändert? Warum wird sein Leben anders laufen, wie du schon gesagt hast, als von uns und auch als von dir?
Also erstmal, das ist gemischt. Du siehst bei dem das nicht direkt und so. Und es gibt auch ein paar Pillen, die du schlucken musst. Zum Beispiel, ich spreche dieses Deutsch-Türkisch, ne, weil wenn ich in der Türkei bin, merkt man das sofort. Er spricht noch schlechter sozusagen. Also es geht auch dann von Mal zu Mal so. Ne, es geht auch was verloren sozusagen. Aber andererseits wird er ganz viele Probleme nicht haben, die ich habe. Also allein, dass er ganz anders aufwächst. Es hat auch immer was damit zu tun, was für eine Basis dir gegeben ist. Das ist nicht immer nur hier so, wie so Rassen können. Das hat was mit Klassenunterschied zu tun. Ne? Ich sag dir noch was. Zum Beispiel, dass sich viele aufregen, dass der Dönerpreis sich ändert. Warum ausgerechnet triggert der Dönerpreis? Warum zur Hölle triggert ausgerechnet der eine Dönerpreis? Das sind Leute, die haben so viel hier gemacht. Die Türken in Deutschland, das ist doch, Alter, wir sind doch eine Family mittlerweile. Ey, da kannst du, und über den regst du dich dann auf. Ey, weißt du, was alles teurer wird? Für den wird doch auch alles teurer. Weißt du, was ich meine? Warum regen wir uns nicht auf, dass Pizza teurer wird? Das ist viel, viel weniger Produktionskosten. Oder Burger wird genauso teurer.
Das ist total smart, ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
Oder du gehst in den Supermarkt, irgendwelche Kelloggs oder so, das wird alles teurer. Aber bei dem Dönermann ist die Grenze, komischerweise. Warum? Ich würde nicht sagen, das ist Rassismus. Das hat was mit Klassismus zu tun. Das ist, du kennst ihn so, der kann nicht richtig Deutsch, der arbeitet für einen. Du willst, dass diese Welt so bleibt, wie die ist, weil das gibt dir so ein Gefühl von so einem Gefälle. Aber das ändert sich. Der will auch was aus sich machen. Fertig. Der ist genauso ein Mensch wie du. Der ist genauso viel wert. Der will auch seine Position ändern. Und der muss noch mehr bezahlen. So. Auch genauso wie du. Von dem ganzen Shit, den er bezahlen muss. So. Also warum ist der jetzt der Böse? Ne? Also im Gegenteil. Ne? Und das ist, was ich meine. So, ich glaube, das hat was mit so einem Klassenunterschied zu tun. Und ich glaube, dass der Elijah sowieso diese Probleme alle nicht haben wird, weil er ganz andere Klasse aufwächst. Ne? Das heißt, du hast ganz andere Freunde, du kannst auf die zurückgreifen, du bist nicht bei Null. Du weißt schon, keine Ahnung, wer ist dein Arzt, dein Banker, deine Kollegen gehen alle zusammen mit dir auf Gymnasium, die machen alle was Ordentliches. Verstehst du? Also der hat ganz anderes, eine ganz andere Basis. Das hat nicht unbedingt nur was mit Rassismus zu tun, sondern das hat was mit Klassenunterschieden auch teilweise zu tun.
Das gehört ja auch alles zusammen. Also alle.
Das ist teilweise gemischt, weil es oft öfter so ist, ja, dass Migranten in der unteren Klasse sind sozusagen, weil die erst dazukommen und sich dann erstmal hocharbeiten müssen. Aber wir sind dran. Wie ich dir sage, vielleicht ist das irgendwann eine Familiendynastie, weißt du? Und irgendwo muss man ja anfangen. Und der Elijah hat dann ganz andere Basis sozusagen.
Ganz anderen Start als du damals hattest.
Genau, genau. Ist auch okay. Ja. Ich hatte ja auch einen anderen Start als meine Mutter und die hatte einen ganz anderen Start als der Opa.
Aber dafür hast du ja auch gearbeitet, dass er eben einen anderen Start haben wird.
Mein Opa hat in der Türkei als junger Mann da so ein Ding gehabt, wo der die Schuhe geputzt hat. Weißt du? Also so, das sagt man auf Türkisch, von wo nach wo. Überleg mal, wie der Elijah jetzt aufwächst. Ich habe das nur ihm zu verdanken, dass er diesen Mut hatte, sozusagen zu machen. Ne?
Also der German Dream.
Das ja, genau.
Ja, da ist man auch, also ich kann dir das sagen, da wird dir irgendwann sehr dankbar sein, so wie wir auch unseren Eltern dankbar sind, die hier hingekommen sind für ein besseres Leben und es, toi toi toi, wird es immer besser.
Danke.
Du hast deinem Sohn ja sogar ein ganzes Album gewidmet.
Ja, ja.
Und ein Song, der heißt auch Elijah wie er.
Genau.
Da sagst du in der Hook, du musst einfach geradeaus gehen, über den Tellerrand hinaussehen. Warum ist dir das denn so wichtig, ihm das mitzugeben?
Ja, der soll halt nicht das alles, was wir besprochen haben, was ich meine, so, der soll ein bisschen freier im Kopf aufwachsen, ne? Und diese Leichtigkeit, solange es geht, haben, die mir ja auch das mit dem Rappen irgendwie ermöglicht hat, die wir am Anfang besprochen haben, ne? Als dieses Gefühl, so, die Welt steht dir offen, keiner kann dir was, so, ne? Und das soll er solange es geht haben, weil das ist die Stelle, wo ich meinte, hör nicht so viel auf andere, das ist die Stelle, wo geniale Sachen passieren, ne? Wo du Grundpfeiler für dein Leben setzen kannst, wo keine Ahnung, wo krasse Sachen erfunden werden, wo du einfach den Swag hast, weißt du, wo alle auf dich stehen, die Ladies auf den stehen werden, ne? Oder der seine, die Idee vielleicht für sein Leben haben wird, was er machen will oder so, ne? Und deswegen wichtig, dass der so lange es geht in dem Zustand ist. Weil Kinder haben diesen Zustand, ja, dass die Welt denen offen steht.
Ich lebe noch so frei von Vorurteilen, erstmal zumindest.
Ja.
Ja, das war sehr schön. Vielen Dank, Dirk, dass du uns das alles erzählt hast, denn wir kommen jetzt schon zum Ende unserer Folge an, ne?
Genau. Am Ende haben wir nämlich immer die Rubrik Letzte Worte. Du hast jetzt schon sehr viele Weisheiten gesagt, aber wenn du magst, letzte Worte, sag nochmal gerne, was sollen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer merken? Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
Kannst du gerne hier in die Kamera reinreden?
Ich will gar nicht so. Wir haben schon viel gesagt. Ich danke erstmal allen fürs Zuhören. Ich danke hier allen, auch hinter der Kamera und euch. Ihr seid toll. Ich hoffe, ihr kriegt,
du bist auch toll,
kriegt das so hin, wie ihr euch das vorstellt. Ich grüße jeden, der das hier sieht und alles Gute.
Ja, Eko, dann vielen, vielen lieben Dank dir. 1000 Trillionen, Trilliarden mal danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Genau. Danke auch euch, dass ihr wieder mal dabei wart und das erste Mal dabei wart. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt,
Gemischtwarenladen.
Guter Vibe.